ARD Sounds.
Seit dem 8. April gilt eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Zunächst auf 2 Wochen begrenzt. Vermittelt wurde sie unter anderem durch Pakistan. Doch schon jetzt zeigt sich, diese Waffenruhe ist extrem fragil. Beide Seiten werfen sich Verstöße vor. Und trotz der Vereinbarung hat es weitere Angriffe in der Region gegeben. An die Waffenruhe halten sich nämlich nicht alle. Israel führt heftige Angriffe auf die Hisbollah im Libanon aus. Iran wertet das als Bruch der Vereinbarung. Und auch der zentrale Punkt der Vereinbarung wackelt, die Straße von Hormuz. Trotz Waffenruhe wurde dort der Schiffsverkehr laut iranischen Angaben mit sofortiger Wirkung erneut eingestellt. Was ist das also für eine Waffenruhe und wie stabil kann sie überhaupt sein? Darüber spreche ich jetzt in dieser Extra-Folge des Weltspiegel-Podcasts mit unseren beiden ARD-Korrespondenten in Istanbul, Katharina Willinger und Carsten Kühntop in den USA. Ich bin eure Host, Nathalie Amiri. Wir zeichnen am 9. April 2026 auf. Katharina, Carsten, hallo ihr beiden.
Ja, hallo. Hi.
Beide Seiten werfen sich schon jetzt Verstöße vor. Wie wird das in den USA und im Iran jeweils eingeordnet? Und wie schnell kann die Lage wieder kippen? Katharina, vielleicht fängst du an.
Naja, also der Iran hat ja schon sehr schnell gesagt, dass es Verstöße gäbe. Als zentralen Punkt führt er ja auch an, dass Israel weiter diese Angriffe auf den Libanon ausübt. Das sei eine Grundverletzung, das sagt der iranische Präsident, das sagt der iranische Parlamentspräsident, der ursprünglich von Pakistan einberufenen Waffenruhe. Und da schwebt ja seitdem auch die Drohung im Raum, dass man aus dieser Waffenruhe jetzt aus diesen Gründen aussteigt.
Carsten, was hörst du aus den USA?
Ich denke, dass es nicht gut aussieht. Die Straße von Hormuz ist weiter dicht. Das ist entscheidend für Präsident Trump. Das war ja auch Grundlage für seine allerletzte fürchterliche Drohung mit der zivilisatorischen Auslöschung des Iran. Da steht er innenpolitisch entsprechend auch unter Druck und muss liefern. Und ihr habt angesprochen, die fortgesetzten israelischen Angriffe auf den Libanon mit hunderten Toten in den vergangenen Stunden. Das ist nicht anders zu verstehen als der gezielte Versuch der Israelis, diese Waffenruhe auf diese Art und Weise zu torpedieren. Meine Einschätzung ist dennoch, dass das Weiße Haus sich dies jetzt eine ganze Weile noch ansehen wird und doch Interesse hat, in diese Verhandlungen mit dem Iran jetzt einzusteigen in Pakistan, um zu sehen, was da letztlich vielleicht geht.
Es soll ja einen 10-Punkte-Plan geben, der wird anscheinend unterschiedlich interpretiert. Wie kommt es zu diesen offensichtlichen Missverständnissen?
Naja, das ist ganz interessant, denn gestern kursierte ja dann auch schon sehr früh die Meldung, dass es 2 verschiedene Versionen von diesem 10-Punkte-Plan gibt, nämlich eine auf Persisch und eine auf Englisch, also 2 Sprachvarianten. Der Nachrichtenagentur AP legen diese Varianten vor und da stehen wohl unterschiedliche Dinge drin, und zwar bei zentralen Fragen. So steht bei der persischen Variante tatsächlich drin, dass der Iran weiterhin Uran anreichern dürfe, was ja eine Kernfrage des Ganzen ist, des ganzen Konflikts übrigens, das iranische Atomprogramm. Und in der englischen Variante fehlt das komplett. Also das heißt, ich glaube nicht, man ist da lost in communication. Ich glaube, dass das bewusst so ist und das spiegelt sich ja auch in diesem ganzen Konflikt nicht erst seit einigen Tagen oder Wochen wieder, sondern eben seit langer, langer Zeit, dass da gesprochen wird und dann eben völlig aneinander vorbei. Und seitdem, wir sehen es im Juni, der 12-Tage-Krieg, jetzt seit mehr als 5 Wochen, seit fast 6 Wochen der andauernde Krieg. Ich sehe es wie Carsten, die Chancen, dass überhaupt diese Waffenruhe bis zu den Gesprächen, die ja selbst das wissen wir nicht genau, Freitag oder Samstag, auch da sagen beide Seiten was anderes, beginnen sollen, dass diese Waffenruhe überhaupt so lang hält. Also ich glaube, das wird schwierig.
Ich würde nicht ausschließen wollen, dass da handwerkliche Fehler gemacht worden sind im Weißen Haus, was die Waffenruhe angeht und die Grundlage dafür, die verschiedenen Fassungen dieses 10-Punkte-Papiers. Mein Eindruck ist, dass vielleicht im Weißen Haus jemand nicht explizit nachgefragt hat, ist denn jetzt der Libanon überhaupt Teil dieser Waffenruhe? Also wenn man sich diesen ursprünglichen Post ansieht des pakistanischen Ministerpräsidenten Sharif bei X, das war sehr, sehr sorgfältig formuliert. Und es war ja der Versuch, öffentlich Druck zu machen auf die beiden Konfliktparteien und der Weltöffentlichkeit zu zeigen, hier, es gibt eine diplomatische Initiative, wir müssen nicht ad infinitum immer weiter schießen sozusagen. Und dann hat womöglich im Weißen Haus niemand nachgefragt, ist denn jetzt, gilt das auch für den Libanon? Die Pakistaner sind der Meinung, ja, das gilt auch für den Libanon, gleichfalls auch der Iran. Und dann sagt aber Trump später, nein, vom Libanon sei nicht die Rede gewesen. Also mein Eindruck ist, dass da vielleicht auf amerikanischer Seite geschludert worden sein könnte, was mich nicht wundern würde, weil man in diesem Weißen Haus und in dieser Regierung auf Expertise nichts gibt, auf das Wissen von Fachleuten, die vielleicht auch den Iran kennen, nichts gibt.
Den Eindruck hatte ich übrigens auch, als der Vizepräsident J.D. Vance sagte, ja, warum regen sich denn die Iraner, also das Regime in Teheran, so auf? Was haben sie denn mit dem Libanon zu tun? Wo man sich fragt, naja, wisst ihr nicht, dass die größte Terrororganisation, die sie seit Jahrzehnten unterstützen und finanzieren und aufgebaut haben, im Libanon das Land besetzt? Ein zentraler Punkt ist die Straße von Hormuz. Katharina, ist sie jetzt offen oder nicht? Sie sollte ja im Zuge des Waffenstillstands geöffnet werden. Dann gab es aber von der Revolutionsgarde, glaube ich, eine Ankündigung, dass sie zugemacht wird. Was ist jetzt der Status quo?
Ja, ich traue mich gar nicht zu antworten, weil ich das Gefühl habe, in 5 Minuten ist die Antwort vielleicht wieder eine andere. Aber ich glaube, es ist auch völlig irrelevant, ob sie jetzt offiziell offen ist oder nicht. Die große Frage ist nämlich, traut man sich da überhaupt durch? Weil dieses ganze Hin und Her, wie du es gerade beschrieben hast, erst hieß es, sie ist geöffnet, dann wieder von der Revolutionsgarde, auf keinen Fall. Es gab Landkarten, die verteilt wurden, wo vermintes Gebiet zu sehen sein soll. Das alles führt ja dazu, dass die Reedereien, dass die Unternehmen ihre Schiffe da gar nicht durchschicken. Das war schon übrigens nach der Erklärung des iranischen Außenministers, kurz nach dem Eintritt der Waffenruhe, der ja gesagt hat, sie sei offen in Koordination mit den iranischen Streitkräften, so waren seine Worte, haben wir gesehen und wir haben auch mit Reedereien gesprochen, dass keine Schiffsbewegung begonnen hat, weil sie sagen, das ist uns viel zu riskant, wenn wir keine schriftlichen Garantien haben, da durchzufahren und am Ende vielleicht das erste Exempel zu sein, das die Revolutionsgarde an uns statuieren will. Und das ist etwas, glaube ich, was ich jetzt auch noch durch diese Verhandlungen und auch durch die nächsten Wochen zieht, diese Unsicherheit, die auf dieser Meerenge lastet und dieses Wissen, dass das auch jederzeit einfach wieder dicht gemacht werden kann. Der offizielle Stand gerade ist, glaube ich, dass 6 Tanker in den letzten 24 Stunden durch die Straße von Hormuz gefahren sein sollen, laut der Nachrichtenagentur Reuters. Aber wer diese Tanker sind, zu welchem Land sie gehören, sind es befreundete Länder wie China oder Indien, das ist gerade alles völlig unklar.
Vor diesem wirklich komplizierten Hintergrund sollen jetzt direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran in Islamabad stattfinden. Die USA schicken dafür sogar Vizepräsident J.D. Vance. Wie wichtig ist dieses Signal, dass Washington so hochrangig verhandelt? Und wie groß ist der Druck, auf beiden Seiten jetzt Ergebnisse zu liefern? Und wer will Ergebnisse haben?
Also es kommt J.D. Vance, richtig, genau. Und dann kommt der langjährige Golfpartner von Trump, Steve Witkoff, zusammen mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Die beiden Männer sind Immobilienunternehmer. Weder Vance noch Witkoff noch Kushner haben irgendeine Ahnung über den Iran. Sie kennen auch nicht dessen Kultur. Sie kennen auch nicht die Geschichte jener Region. Meine Hoffnung ist, ein Flugzeug ist ja groß, da passen noch mehr rein, dass man vielleicht auch Fachleute aus dem State Department mitnimmt. Da gibt es tatsächlich immer noch Iran-Experten, die sprechen dann auch sogar Farsi. Die sollte man vielleicht mitnehmen. Es würde auch helfen, weil vielleicht immer noch Platz im Flugzeug ist, wenn man dann aus dem Energieministerium, dem hiesigen, Fachleute mitnimmt. Das sind die, die in den USA hier mit allem zu tun haben, was Atomwaffen, Uran, nukleare Energie angeht. Das sind nämlich die entscheidenden Fragen. Die Frage der Urananreicherung ist eine entscheidende. Und ich hoffe, dass die USA da nicht nur mit ihrem Vizepräsidenten aufschlagen, sondern eben auch mit Fachleuten, die ganz genau beurteilen können, was die Gegenseite verlangt, was die Gegenseite eigentlich so treibt, wie etwaige Lösungen aussehen könnten, die vielleicht auch die Geschichte der damaligen internationalen Atomvereinbarung mit dem Iran kenne noch, das JCPOA. Das würde vielleicht helfen.
Katharina, ich habe ja vorher gefragt, und wer will Ergebnisse? Da habe ich vor allen Dingen auch auf die Iraner, das iranische Regime, angespielt. Also wollen die Hardliner, sind sie bereit zu Kompromissen?
Ich glaube, sie riechen momentan, dass ihre Stunde geschlagen haben könnte und dass Donald Trump ebenso, ja, ich nenne es jetzt mal planlos agiert, wie er es jetzt gerade tut. Und wenn man sich ansieht, wer da jetzt nach Islamabad reisen soll, das ist Ghalibaf. Nathalie, du kennst ihn auch noch. Er war mal Bürgermeister von Teheran, aber vor allen Dingen war er früher General bei der Revolutionsgarde. Es ist ein Hardliner. Der Außenminister wird pro forma auch noch mitgeschickt. Araghchi ist auch der die Verhandlungen jetzt vor dem Krieg geführt hat und auch schon vor dem 12-Tage-Krieg geführt hat. Aber interessant oder wichtig, würde ich sagen, sind die Punkte, die da auf dem Plan der Iraner stehen. Also sie bestehen weiterhin auf Urananreicherung. Das ist quasi die Gretchenfrage in dem Ganzen. Sie fordern aber jetzt noch zusätzlich, und da sind wir jetzt an dem Punkt, über den wir eigentlich schon längst hinweg waren bei den letzten Verhandlungen. Sie fordern jetzt das Aufheben der Sanktionen und sie fordern Reparationszahlungen für die Kriegsschäden im Iran.
Das ist, da würde ja, ich ja gleich sagen, kannst du vergessen. Also
würde ich jetzt, auch sagen, Carsten sagt vielleicht was anderes, aber ich würde das jetzt aus unserer Perspektive auch sagen, also das sehe ich nicht. Und man muss dann den Schritt weitergehen und nochmal sagen, und wenn das tatsächlich geschieht, dann geht das Regime, das sind nur neue Köpfe, das sind keine weniger radikalen oder weniger ideologisierten Menschen.
Trump dann sagt ja gerne, es hat einen Regime-Change gegeben.
Das sagt er gerne, sage ich auch gleich noch was zu. Aber dieses Regime würde dann ja gestärkt aus der ganzen Sache rausgehen. Denn man muss sich ja immer wieder vor Augen halten, warum gab es Sanktionen gegen dieses Regime? Weil sie eben die Menschenrechte mit Füßen treten, weil sie international Israel mit Auslöschung drohen. Deswegen gab es Sanktionen und aufgrund des Atomprogramms. Wenn jetzt Teheran tatsächlich noch mit vollen Taschen zurückkehrt, dann kann man wirklich ganz klar sagen, sind die absoluten Verlierer, wenn sie es nicht jetzt schon sind, die Bevölkerung im Iran. Denn sie haben weiterhin das Regime an der Macht mit neuen Köpfen und auch noch ein Regime, das jetzt auch noch neue Geldquellen aufgetan hat.
Carsten, siehst du irgendeine Kompromissbereitschaft, irgendeinen gemeinsamen Nenner, auf den man sich einigen könnte? Weil auch die Amerikaner kommen ja mit Maximalforderungen.
Ja, ich erinnere mich daran, dass in den Verhandlungen zuvor mit dem Iran, die dann ja in dem Moment zu Ende waren, als Trump einfach angreifen ließ, dass da die Amerikaner wohl den Vorschlag gemacht haben, dass die Iraner angereichertes Uran von den USA beziehen könnten. Trump ist bisher offiziell aber knallhart und sagt keine Urananreicherung mehr im Iran. Das war ja eines seiner Kriegsziele, nicht? Also er wollte die Iraner von ihrer islamistischen Führung befreien, er wollte das iranische Atomprogramm ein für alle Mal beenden, er wollte Beschränkungen für das Raketenprogramm durchsetzen, er wollte die Unterstützung des Iran für befreundete militante Gruppen im Nahen Osten unterbinden. Davon hat er, weil ihr die Kriegsziele angesprochen habt, das hat er ja alles nicht erreicht, sondern stattdessen hat der Iran, wie besprochen, die Straße von Hormus im Würgegriff. Vor Kriegsbeginn war dieser Schifffahrtsweg frei für alle, jetzt ist er es nicht mehr und Trump ist dafür verantwortlich. Der Iran kann die Passage jederzeit nach Belieben öffnen und schließen. Er hat also ein Machtinstrument jetzt, das noch wertvoller ist, als es eine Atomwaffe jemals sein könnte.
Sag mal, wie kommt diese Entscheidung eigentlich innenpolitisch in den USA an? Wie du zu Recht sagst, Trumps oberstes Ziel ist jetzt, die Straße von Hormuz zu öffnen, die ja vorher schon offen war und es kein Problem bei der Durchfahrt gab. Wie groß ist der Druck im Moment auf Trump?
Trump und das Weiße Haus haben gestern klipp und klar erklärt, die Straße von Hormuz ist offen für den Verkehr. Das widerspricht nach allem, was wir wissen, dem, was tatsächlich dort an Ort und Stelle passiert. Trump muss das aber sagen, und zwar für seine eigenen Anhänger. Denen versucht man jetzt gerade zu verkaufen, dass die USA einen grandiosen militärischen Sieg erzielt hätten. Gab es gestern früh Ortszeit hier auch eine Pressekonferenz vom Verteidigungsminister, der da also in den schrillsten Tönen das darstellte und feierte. Trump ist aber in der Position, eine Anhängerschaft zu haben, die ihm tatsächlich unglaublich viel abnimmt. Und wenn der Präsident irgendwie sagt, dass 1 und 1 nicht 2, sondern 3,5 sind, dann hören Sie das später auch von seinen Anhängern. Ja, 3,5 hat doch der Präsident gesagt. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer alten Dame aus Georgia gesprochen, bei so einem Event von Konservativen. Und die hat mir gesagt, alles, was Donald Trump entscheidet, ist richtig, alles. Und deshalb muss Trump seinen Leuten verkaufen, dass die Straße von Hormuz offen ist, dass er gesiegt hat und dass man alles erreicht hat, was man letztlich wollte. Beziehungsweise, ja, da müssen jetzt nur noch die Finishing Touches rankommen, hat er ja gesagt. Also im Prinzip gibt es eine grundsätzliche Einigung mit dem Iran, aber das muss man jetzt noch unter Dach und Fach bekommen. Innenpolitisch ist er unter Druck. Er ist in diesen Krieg in den Meinungsumfragen gestartet. Da waren die Meinungsumfragen für ihn schon unter Wasser. Die meisten Amerikaner haben von Anfang an gesagt, nein, dieser Krieg ist Quatsch. Sie wurden auch gefragt, fühlt ihr euch vom Iran bedroht? Da hat eine große Mehrheit gesagt, nein, oder nur ein bisschen bedroht. Und seitdem sind die Meinungsumfragen für Trump schlechter geworden diesbezüglich. Wenn es um seine Amtsführung geht, jetzt ist er auf den mittlerweile schlechtesten Werten überhaupt angekommen, die er jemals hatte. Also auch wenn wir die erste Amtszeit mit reinrechnen. Und entscheidend, es hat eine große psychologische, symbolische Bedeutung, ist für die Amis immer der Benzinpreis. Und wir sind da bei den Benzinpreisen innerhalb weniger Wochen von 2,98 pro Gallone auf deutlich über 4 Dollar pro Gallone gestiegen, geklettert. Das ist für die Amerikaner eine ziemliche Katastrophe.
Beide Kriegsparteien verkünden den Sieg. Beide sind von gegenseitigem Misstrauen geprägt. Beide wollen ihr Gesicht nicht verlieren. Was sagt das aus eurer jeweiligen Perspektive über die tatsächliche Lage in diesem Konflikt aus? Und wir dürfen nicht vergessen, Israel wird nicht mitsprechen. Es sind aber ein wichtiger Player in der gesamten Gemengelage.
Naja, der Iran hat ja gar keine andere Wahl. Und ich meine, das gilt jetzt auch für die Amerikaner als zweite Kriegspartei, als das Ganze als Sieg zu verkaufen vor den eigenen Anhängern. Also wir sehen ja auch, dass innenpolitisch quasi die ganze Zeit diese Drohungen, die man ständig hört im Iran, auch abseits von Krieg, dass die weiterlaufen. Also da ist ja auch in der Rhetorik überhaupt kein Schritt zurück jemals zu bemerken gewesen. Und das ganze Regime stützt sich ja auch auf dieses Feindbild und auf dieses, den USA kann man nicht trauen. Und allein das Regime jetzt wieder mit den Amerikanern verhandelt und womöglich sogar, da bin ich mir allerdings nicht sicher, ob das tatsächlich so sein wird, direkt, das ist schon einigermaßen interessant, aber zu Hause, wie gesagt, verkauft man das weiter als Sieg. Es gibt weiterhin diese Treffen von Regimeanhängern in den Innenstädten. Das ist ja organisiert. Das sind die Bilder, die es dann auch raus in die Welt schaffen, vom Regime gewollt, wo die Anhänger des Regimes, die ja in der absoluten Minderheit sind, auch fordern, dass da maximale Härte am Verhandlungstisch herrscht. Also, dass alles, was in diesem 10-Punkte-Plan steht, auch tatsächlich so nach Hause gebracht wird. Und die andere Frage ist dann, was denkt eigentlich der Rest der Bevölkerung? Diejenigen, die das Regime eben nicht wollen, diejenigen, die gegen das Regime im Januar auf die Straße gegangen sind, ja, die sehen sich in diesem Konflikt als die großen Verlierer. Die sehen jetzt ein zerstörtes Land, viel zerstörte Infrastruktur, ging ja auch nicht an der zivilen Infrastruktur vorbei, haben immer noch das Damoklesschwert über sich schweben, dass dieser Krieg jederzeit wieder losgehen kann, haben immer noch das Regime an der Macht, das weiterhin Menschen festnimmt, Kritiker hinrichten lässt. Also der Repressionsapparat, der funktioniert ja auch noch weiter.
Also wenn man jetzt sagt, beide Seiten inszenieren sich als Sieger, könnte man ja meinen, okay, dann haben wir einen guten Kompromiss und beide, es ist eine Win-Win-Situation, aber da sind wir natürlich überhaupt nicht und faktisch ist es, was die USA angeht, meiner Meinung nach einfach auch nicht richtig. Der Präsident hat alle Warnungen ignoriert vor den großen Kriegsrisiken. Er weiß alles stets besser. Die Expertise von Leuten, die es besser wissen, ist ihm nichts wert. Und er hat dann, glaube ich, zum Schluss der Präsident geahnt, er hat es vielleicht nicht begriffen, aber er hat geahnt, dass er wirklich keine guten Handlungsoptionen mehr hatte nach so und so vielen Wochen Krieg. Er war auf einen Baum geklettert und fand nicht mehr herunter. Und dann gab es dankenswerterweise Pakistan, das mit dieser Initiative für eine Waffenruhe eine Leiter an den Baumstamm gelehnt hat und dem Präsidenten dadurch den Weg zurück auf den Boden aufgezeigt hat.
Und im Hintergrund China. Und Carsten, was denkst du, zweimal befanden sich die Amerikaner mit dem iranischen Regime bereits in Verhandlungen. Zweimal wurden während der Verhandlungen dann vorzeitig vor Ablauf von Ultimaten dann doch wieder das Land angegriffen. Wie sehr kann das dieses Mal auch genauso wieder passieren?
Also ich würde verstehen, wenn die iranische Seite jetzt sagt, wir haben einfach kein Vertrauen in die guten, ehrlichen Absichten der anderen Seite. Also noch mal ein paar Jahre zurück, ich habe das JCPOA angesprochen. Das hatte man mit den USA und der internationalen Gemeinschaft ausgehandelt. Das war in trockenen Tüchern und vereinbart und das lief. Und dann gab's in Washington einen neuen Präsidenten, dem das nicht gefallen hat, weil das nämlich aus der Feder von Barack Obama gekommen war und weil die Israelis und die Saudis sowieso immer dagegen Stimmung gemacht hatten. Und dann hat er gesagt, wir kippen das jetzt, wir steigen aus, wir werden vertragsbrüchig. Und nur deswegen sind wir ja plötzlich in der Situation, in der wir jetzt hier sind. Also vor diesem Hintergrund würde ich verstehen, wenn die Iraner sagen, unser Vertrauen in die guten Absichten der anderen Seite sind derzeit bei null.
Also ich denke an diesem JCPOA, dem Atomabkommen, da gibt's schon einiges zu kritisieren an sich. Aber das, was Amerika ja jetzt als Kriegsziel ausgibt, die Zerstörung des Atomprogramms, das war ja in weiten Teilen tatsächlich im JCPOA verankert. Was dann nicht verankert war, und das ist der Kritikpunkt vor allen Dingen von vielen Iranerinnen und Iranern und auch Beobachtern im Ausland, ist, dass Menschenrechte beispielsweise überhaupt keine Rolle gespielt haben. Aber da hätte man ja theoretisch ansetzen können. Das ist jetzt ein anderer Podcast, eine lange Diskussion. Aber also ich glaube auch, dass Donald Trump, ich bin einigermaßen fassungslos als Journalistin hier im Nahen Osten, wenn ich höre von Carsten, dass da eine absolute Planlosigkeit herrscht, dass auf Expertise überhaupt nicht gesetzt wird, dass man überhaupt nicht vorhersehen konnte, dass das Regime, das, was sie ja seit Jahrzehnten angedroht haben, die Straße von Hormuz dicht macht.
Genau, aber es war ja kein Geheimnis.
Es war ja kein Geheimnis, dass sie eben nicht in 3 Tagen ein Regime, das sich seit 47 Jahren im ganzen Land festgesetzt hat, einfach so wegfegen. Also das macht mich sprachlos tatsächlich und deswegen blicke ich auch sehr skeptisch auf die kommenden Tage, auf die Verhandlungen.
Weißt du, was ich oft höre, Katharina, dass mir Iranerinnen und Iraner jetzt sagen, jetzt sieht mal die ganze Welt, wie mächtig dieses Regime ist und wie viele Dinge, die noch im Ärmel haben und wie strategisch sie vorgehen, um zu überleben. Und wir ja so oft schon auf die Straße gegangen sind gegen dieses Regime und es nicht geschafft haben. Und dann immer die Menschen aus dem Westen gesagt haben, ja, wieso schaffen die denn das nicht? Das kann doch nicht sein, wenn so viele gegen das Regime sind. Ganz zum Schluss des Podcasts nochmal, lass uns genau auf diese Menschen schauen. Katharina, mit diesem ganzen Hin und Her zwischen Androhung, maximaler Eskalation und Gesprächen über einen Waffenstillstand, der ja, du hast es vorher erwähnt, auch dazu führen würde, dass das Regime bestehen bleibt und die Menschen im Iran weiter unter diesem Regime leben müssen. Was hörst du aus dem Iran? Wie geht es den Menschen?
Also das Ganze geht ja jetzt nicht erst eben seit 5 Wochen, wie dieser Krieg oder 6 Wochen dieser Krieg dauert, sondern die sind ja eigentlich seit dem Januar völlig am Limit mit den Protesten, mit all den furchtbaren Ereignissen da, tausende Menschen erschossen auf offener Straße. Das steckt den Menschen in den Knochen, gepaart mit dieser sowieso Perspektivlosigkeit. Und das ist das, was ich am meisten höre, wenn ich mit Menschen spreche, dass sie kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Und das meine ich jetzt gar nicht nur auf diesen Krieg bezogen, sondern selbst wenn dieser Krieg irgendwie jetzt endet, es gibt irgendeine Vereinbarung, dann sehen sie trotzdem nicht, wie es für sie unter diesem Regime weitergehen soll. Und das macht viele sehr, ja, depressiv, wird immer benutzt, wenn in den Unterhaltungen, die ich habe mit Iranerinnen und Iranern, die sagen, ich nehme Beruhigungsmittel, ich nehme Schlafmittel, weil ich das einfach nicht mehr aushalte. Und mir fällt es natürlich, uns fällt es allen schwer, uns in deren Schuhe reinversetzen zu können. Aber gerade wenn man regelmäßig im Iran ist und auch diese Kurve miterlebt hat in den letzten Jahren, die immer weiter nach unten ging und die Stimmung immer schlechter wurde. Und jetzt stelle ich mir vor, man ist dort im Land, hat das Regime noch an der Backe, sieht all diese Menschenrechtsverletzungen, die weitergehen und gleichzeitig gibt's jeden Tag noch, gerade gibt's eine Waffenruhe, Angriffe von Israel und USA. Ich kann mir die Verzweiflung wirklich kaum vorstellen, aber sie ist auf jeden Fall riesig.
Liebe Katharina, lieber Carsten, danke, dass ihr so kurzfristig Zeit hattet und bei dieser Sonderfolge des Weltspiegel-Podcast mitmachen konntet.
Sehr gerne. Gerne.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und lasst eine Bewertung da. Alle Folgen von uns findet ihr auf ARD Sounds. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Stefan Jentsch und Nils Kopp. Produziert hat Regine Elbers. Heute ist der 9. April 2026. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.